Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute, Irmgard Lumpini und Herr Falschgold rezensieren das Fantasy-Epos Otherland von Ted Williams. Zunächst jedoch eine Premiere. Die erste Gastrezension im Studio B kommt von Michael J. Müller und behandelt den Roman Sumpfland von Mark Trobert.
Mit Sumpfland liegt seit Dezember 2011 ein erstaunlicher Erstling vor, der in und um Dresden spielt. Ein aufrüttelnder Roman über Rassismus, Hass und Abscheu, die an jeder Straßenecke zu finden sind, verspricht der Klappentext des jungen Dresdner Buchverlages. Eine klare Einordnung des Romans in ein Genre wird schwierig. Episodisch verwebt Sumpfland Kindheitserinnerungen, eine Liebesgeschichte, historische Fakten und Fiktionen, den Alltag in der postsozialistischen Gegenwart Dresdens, ein Coming-of-Age-Drama, philosophische Zwischentöne, Selbstreflexionen und Elemente der Kriminalliteratur. Die zunächst scheinbar zufällig verknüpften Geschichten konvergieren zum Ende auf nur ein Leben hin, auf das des jugendlichen Hauptprotagonisten Sebastian und jenes des Rentners Mangold. Mangold, der zum Mörder wurde an Sebastians Großvater. Die kalte Eröffnung steigt bildgewaltig in das ein, was den Text auf einer hintergründigen Ebene durchzieht. Eine Verletzung, die körperlich zugefügt das Denken und Fühlen nie mehr verlassen wird. Neonazis schlagen den 15-jährigen Sebastian auf seiner ersten selbstorganisierten Ferienreise brutal zusammen. Die Wunden, die nicht verheilen, sind jene, die den gewachsenen Charakter sensibel für Geschehnisse und Missstände machen. Über die Familiengeschichte hinaus scheinen sie ihn zur Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu zwingen. Die unauslöschbare Demütigung, die den Protagonisten aus seiner Kindheit wirft, korrespondiert mit einer Demut gegen das Leiden. Eine Demut, die auch Familien- und Liebesbande bricht. Die Demütigung Sebastians hinterlässt anscheinend eine Solidarität mit den Schwachen und ein Leiden an der Welt, deren Gewalt unter ihrer beruhigenden Verlogenheit immer wieder durchbricht. Eine Beunruhigung, die die Protagonisten durch stürmische Gefühlslagen treibt. Obwohl der Pessimismus eines Thomas Bernhard anklingt, wird dieser nicht in Wiederholung stillgestellt. Vielmehr versuchen beide Hauptfiguren, Mangold und Sebastian, diesem zum Trotz zu handeln, um der Hoffnungslosigkeit zu entfliehen. Rache und die Frage nach Verantwortung des Einzelnen sind Motive, die einen Weg aus dem phlegmatischen Pessimismus aufzeigen. Die Leserinnen dürfen davor Einblick nehmen in den Rahmen, den Ort, in dem die emanzipierende Bewegung stattfindet. Wir sehen eine Familie in der DDR, wie sie den Schein zu wahren versucht gegen die antisemitischen und hasserfüllten Angriffe des Großvaters. Wir sehen den alternden Patriarchen Tünef in Form von Frauenkirchenschnitzen in Konflikte mit seiner Ehefrau, Sebastians Großmutter, austragen. Wir begleiten Sebastian zur Elbe auf eine Demonstration oder eine Feier und lassen uns durch die prekäre Beziehung zu seiner Mitbewohnerin verunsichern und beobachten die Versuche der beiden, sich dem Vergessen des Amüsements hinzugeben und ein Stück des Glücks zu bewahren. Doch die Erinnerung, das Verbrechen, nimmt sich Raum. Zunächst will Sebastians Vater wissen, wer der Mann war, der ohne Erklärung eines sonnigen Samstags seinen Vater erschoss, in der Öffentlichkeit eines Flohmarktes. Einfach so. So einfach aber wird es nicht, das Motiv des Mörders Mangold zu ermitteln. Als dieser jedoch Kontakt zu Sebastian aufnimmt, kommen grausame Geschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus in Dresden zutage. Mangold, als Jude gebrandmarkt und fast noch ein Kind, entfloh im letzten Moment der Deportation ins Lager. Seine Freundin und seine Eltern aber nahmen die Nazis mit. Sebastians Großvater, so wird klar, trägt daran eine Mitschuld. Immer neue, schreckliche Fiktionen, die ebenso wahr sein könnten, breitet Mangold Sebastian über sein Überleben im Reich der Deutschen aus. So unterschiedlich die Erfahrungen sind, gibt es doch Berührungspunkte, die den alten Mann und den Jugendlichen intim verbinden. Als Mangold stirbt, helfen sein Neffe und sein Nachlass schließlich, die genauen Umstände des Mordes aufzuklären. Kontrastiert werden Mangolds Erzählungen mit dem hedonistischen Leben Sebastians in der Stadt der Sümpfe. Im slawischen, sogenannten Treshteni, übersetzt dem Sumpfland, das erst durch Ausbauten königlicher Herrscher und der militärischen Verdrängung der Slawen zu dem wurde, was heute die Identität der Stadt ausmachen soll. Der Sumpf indes west weiter unter den getünchten Fassaden und entrümmerten Gesichtern. Sebastian erfährt dies schmerzlich, egal, ob auf einer Party, in seiner Liebesbeziehung oder im Urlaub an der Ostsee. Ob im Denken oder unter Menschen. Immer wieder wird er an dem brackig braunen Schlamm gezogen, auf dem die sozialen Normen zu schwimmen scheinen. Doch kein Untergang wird ihn erlösen. Vielmehr sucht er Freude und Lust in den randständigen Ereignissen, bei unangepassten Subkulturen und natürlich in der Liebe. Die Ausbreitung von Intimitäten, Sex, Brüsten, Erektionen und Körperform macht dieses suchende Verlangen plastisch. Zum einen bereichert dies den Roman um ein weiteres, unterschätztes Literaturgenre, zum anderen überfrachten die detaillierten Beschreibungen den Text. Kann dieser sich doch den Implikationen und Verknüpfungen, die Sex und Liebe aufmachen, doch nicht zur Genüge widmen? Die nüchterne Sprache, die an vielen Stellen zu glänzen weiß, kann die aufgeladenen Körpersprachen zwar entromantisieren, schafft es aber trotz ihrer Eleganz nicht, die Rohheit des Sujets zu beherrschen. Weniger wäre da möglicherweise mehr gewesen. Sumpfland kann mit seiner durchdachten, teilweise prosaischen Erzählweise überzeugen. Es liefert nicht weniger als das Porträt einer Generation, die sich nach dem Ende der DDR die Frage nach dem Nationalsozialismus erstmals ernsthaft stellt. Nicht abstrakt allgemein historisch, sondern konkret in der Familie, den Beziehungen und den Orten, wo wir leben. Klar wird, dass hier Wunden aufbrechen, die der Sozialismus verdeckte, die es in ihm nicht geben durfte. Wunden, die besonders in Dresden wieder Geist und Geister mobilisieren, die sie nur zu gern mit schwarzen Ideologien zuschmierten. Die Courage und Losgelöstheit der nachgeborenen Romanfigur zeigt nur zu deutlich, dass dies verhindert werden kann, dass Wunden offen bleiben. Sumpfland von Marc Trobot, erschienen im Dresdner Buchverlag.
Yeah. eine kalte Eröffnung. Ein Polterabend in einem kleinen sächsischen Dorf. Eine große Pause an einem Gymnasium in Brandenburg. Eine S-Bahnfahrt ins Berliner Umland. Ein Campingplatz bei München. Eine Collage von Übergriffen. Wem passiert sowas schon? Unter blauem Himmel an einer Backsteinmauer lehnte ein schlaksischer Junge mit Haltungsschaden und wirrem Haar, Gedanken an Bilder von Mädchen verschwendend, die es so nicht gab. Er hieß Sebastian und es waren Sommerferien. Er war 15 und überredete seine Eltern bei deren Gartenarbeit, ihn doch mit seinen Freunden zum Zelten an die Ostsee zu lassen. Es gelang. Nun saßen er und seine Freunde am Timmendorfer Strand und blickten in ein Lagerfeuer. Die Dämmerung zerrte am Umgebungslicht und das Meer war ganz nah. Die Freiheit lag in allem. Sie waren vielleicht betrunken, lachten, hatten Spaß. Da waren ein paar Mädchen aus dem Ort, die sie nachmittags am Strand mehr oder weniger kennengelernt hatten. Sie waren geblieben und scherzten mit den Jungs aus dem Süden. Die Wellen rollten heran und die Nacht machte alle blind. Sebastian unterdessen glühte. Er trank noch weiter vom Hansapilz. Irgendwann gefiel ihm eines der Mädchen besonders. Sie hob sich ihm schon seit dem Nachmittag aus der Masse der anderen Gesichter ab. Er hatte Glück, jemand stand auf und ging pinkeln. Nun saß er neben ihr. Außen herum war nichts mehr zu erkennen. Alles verschluckte die Dunkelheit. In den Augen der Verliebten spiegelte sich das Feuer. Viele Augen sahen in das Feuer und die Pupillen waren schwarz und voll großer Erwartungen. Alle hatten das Gefühl, heute Nacht etwas zu entdecken, von dem sie bereits gehört hatten. Sie waren das erste Mal verantwortungsbewusst und selbstbestimmt. Hatten die vielen Worthülsen ihrer Eltern, Lehrer, Erzieher im Ohr, hatten das Allermenschlichste, hatten die irrationale Sehnsucht nach weitläufigen Fehlern im Herzen. Eine Handvoll schwarzer Silhouetten hatte sich unbemerkt der Gruppe genähert. Es waren riesenhafte Gestalten mit verschränkten Armen, direkt aus dem Reich der Finsternis. Ohne ein Geräusch zu machen, hatten sie sich angepirscht. Jemand, der Sebastian gegenüber saß, musste sie zuerst erkannt haben, denn Sebastian konnte die Angst, den abrupt zerfallenen Gesichtsausdruck, das Verstummen des Lachens an ihm wahrnehmen. Da wusste er, etwas Bedrohliches musste sich hinter ihm befinden. Es hatte Baseballschläger aus Aluminium dabei. Es grollte. »Was macht ihr hier, ihr kleinen Pisser?« Jetzt wussten alle Bescheid. Panisch sprangen einige auf, andere kauerten sich zusammen. »Ist das hier ein Schwulentreff?« Dann bemerkten die Gestalten die gefärbten Haare, die kindlichen Gesichter, die Angst, die nun da war, wo vorher Ausgelassenheit herrschte. Aus einem kleinen Kassettenrekorder plärrte ein Song der Ärzte. Das hübsche Mädchen schrie. »Lasst uns in Ruhe, was wollt ihr denn?« »Halt die Fresse, Schlampe! Was sagt deine Mutter eigentlich dazu, dass du den Zecken ihre Schwänze lutschst?« Und alle lachten im Gleichschritt. Einer packte sie und zerrte sie an den Haaren in die Höhe. Das Mädchen schrie, es war sehr patriotisch. Dann wollte sie etwas sagen, vermutlich beschwichtigen, doch sofort traf eine Faust ihr schönes Gesicht. Eine Augenbraue platzte auf. Das Mädchen wurde zur Seite geschleudert, konnte aber nicht umfallen, da sie an den Haaren gehalten wurde. Da sprang Sebastian auf, um sie zu retten. Adrenalin durchsprudelte ihn. Überall um ihn herum war jetzt Geschrei und Bewegung. Doch sein Widerstand wurde bemerkt und niedergeschlagen. Sofort traf ihn etwas Hartes am Hinterkopf. Blut spritzte nun auch bei ihm. Er tastete nach der warmen, pulsierenden Stelle und sackte bewusstlos zusammen. Dann verletzten schwere Tritte seinen Körper. Als sie nachließen, bewegte er sich schon lange nicht mehr. Der Sand sog alles auf. Im flackernden Licht des Feuers wurde das Überleben romantisch. Das wild geschrien wurde, störte auch nicht. Das Meer übertönt vieles und schluckt nimmermüde die Demütigungen der Schwachen. Es wurde gerannt und hinterhergerannt, bis Ruhe einkehrte und die Hungrigen satt waren. Sie nahmen den halben Kasten Bier als Beute und verschwanden dorthin zurück, woher sie gekommen waren. Bald waren sie verschluckt im Dunkeln, ihre Stimmen aber sangen noch lang. Deutschland, Deutschland, über alles. Unterdessen lagen überall um die Reste des Feuers verletzte Kinder im Sand. Die wenigen, die dem Überfall heil entkommen waren, zögerten zurückzukehren. Die Zeit verstrich sehr langsam. So langsam, dass niemand mehr sagen konnte, wann es geschehen war. Es war für immer geschehen in den Köpfen der Kinder. Sie hatten einstecken müssen und nun mussten sie es mit sich herumtragen. In diesem Zusammenhang fand die spät auf den Plan getretene Polizei niemanden. In den umliegenden Siedlungen kamen einige Jungs spät nach Haus. Der Urlaub war dann Geschichte. Rettungssanitäter brachten Sebastian in ein Krankenhaus in Wismar. Man rasierte ihm den Hinterkopf und nähte die Platzwunde mit 13 Stichen. Er hatte einiges an Blut verloren. Nachdem sein Kopf versorgt war, zog man ihn bis auf die Unterwäsche aus. Dann behandelte das Personal der Notaufnahme die Prellungen, die seinen gesamten Körper bedeckten. Zwei Rippen waren gebrochen. Am nächsten Tag kamen dann die Schmerzen bei jedem Atemzug. Glücklicherweise hatte seine Lunge nichts abbekommen. Seine Kumpels waren zum Teil auch verprügelt worden. Einer konnte sich ins Meer flüchten, ein anderer entkam dem Strand in der Dunkelheit. Viele aber mussten mit ähnlichen Verletzungen wie Sebastian behandelt werden. Auch das besondere Mädchen wurde eingeliefert. Sie musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Ihr Gesicht war geschwollen. Ein Verbund aus Sand, Blut und Haaren hing strähnig über ihre Wangen. Man machte sie sauber, gab ihr Beruhigungsmittel und brachte sie auf die Kinderstation. Dort betreute man sie, bis ihre Mutter eintraf, die die Nacht bei ihrer Tochter verbrachte. Gegen Mittag des nächsten Tages trafen Sebastians Eltern ein und sprachen mit der Polizei. Dann wurde Sebastian in ihrem Beisein befragt. Er erzählte, was er wusste. Erinnerung war so einfach nicht möglich. Seine Mutter war sehr aufgebracht, fast hysterisch, sie drückte stark seine Hand. Sein Vater hatte ein sorgenvolles Gesicht, versuchte aber Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, um die Sache nicht noch schlimmer zu machen. 4 Tage später nahmen seine Eltern ihn mit zurück nach Dresden. Die Tage vergingen, die Fäden wurden gezogen, das Haar wuchs erneut und verdeckte die Narbe. Körperlich ging es Sebastian bald besser. Das besondere Mädchen sah er niemals wieder.
Und nun, Irmgard Lumpini rezensiert den fettesten aller Schmöker, Otherland von Ted Williams.
Of a place and time where nobody gets annoyed. But I must admit, I'm not there yet, but something's keeping me going. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. I have dreamt of an open world, borderless and wide, where the people move from place to place and nobody's taking sides. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. Open up a world and let me in. Then there'll be a new life to begin. I've been waiting for that moment to arise. All at once, the palace of peace will fill my eyes. How nice.
Intelligentes Schmökern leicht gemacht. Ted Williams, Otherland. Ted Williams' Otherland-Tetralogie ist, obwohl bereits zwischen 1996 und 2001 erschienen, das beste Plädoyer, welches mir bisher für E-Books begegnet ist. 3700 Seiten umfasst die große Saga, die im Fantasy-Science-Fiction-Genre angesiedelt ist. Dies ist natürlich überhaupt kein Grund, eine Rezension zu schreiben, aber wenigstens ein Einstieg. Paul Jonas, ein Infanterist im Ersten Weltkrieg, ist im aussichtslosen Stellungskrieg gefangen und sieht und atmet dumpfen Morast. Rini Sulaveo, eine junge südafrikanische Lehrerin am Ende des 21. Jahrhunderts, die mit ihrem alkoholkranken Vater und ihrem 11-jährigen Bruder Steven in ärmlichen Verhältnissen lebt. Das Internet ist längst durch virtuelle Welten, das Net, abgelöst. Ihr Bruder fällt, offensichtlich nach einem Zwischenfall im Net, in ein Koma. Xabu ist ein Student Rinis, den sie in der Erschaffung und Programmierung von virtuellen Realitäten unterrichtet. Er scheint als Nachkomme der Kalahari-Bushmen, also indigener afrikanischer Stämme, seltsam aus der Zeit gefallen. Rini und Xabu suchen im Net nach der Ursache für Stevens Koma und stoßen dabei auf einen Club, in dem sich Steven zuvor aufgehalten hatte. Verfolgt von den Managern des Clubs wird Rini mit einer furchteinflößenden hypnotischen Erscheinung konfrontiert und stirbt fast beim Versuch, dieser wieder zu entkommen. Sie erhält ein Stück Code, das eine goldene Stadt von atemberaubender Schönheit zeigt, die jedoch nicht permanent ist, sondern, nachdem Rini sie ihrer alten Lehrerin zeigt, zerfällt. Danach muss sie fliehen. Sie verliert nicht nur ihren Job, sondern entgeht auch knapp einem Attentat, bei dem ihr Haus niedergebrannt wird. In Kalifornien verbringt ein todkranker Teenager, Orlando Gardiner, fast seine komplette Zeit bei Rollenspielen im virtuellen Middleland und gilt als einer der mächtigsten und erfolgreichsten Spieler. Als er die Vision der goldenen Stadt sieht, ist er so fasziniert, dass er von einem mehr als mittelmäßigen Gegner überraschend getötet wird. Mit seinem besten und einzigen Freund Sam Fredericks versucht er, hinter das Geheimnis der goldenen Stadt zu kommen. Auf einer Militärbasis in North Carolina lebt ein kleines Mädchen, Christabel Sorensen, die sich, entgegen dem Verbot ihrer Eltern, mit einem sehr alten Mann, Mr. Sellers, anfreundet, der in einem tropischen Gewächshaus zu leben scheint. Sie hilft ihm bei der Flucht, nicht wissend, dass Mr. Sellers als Gefangener unter der Aufsicht ihres Vaters stand. Der älteste Mann der Welt, vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges geboren, hört auf den schönen Namen Felix Jongleur. Er lebt schon längst nur noch in Nährstofflösung und hat sich gemeinsam mit anderen superreichen Magnaten eine virtuelle Welt, die beeindruckend real erscheint, eben Otherland, erschaffen. In einer dem alten Ägypten nachempfundenen Welt herrscht er als rücksichtsloser Osiris, der Gott des Jenseits, und versucht als Anführer der Bruderschaft des Grals, ein ewiges Leben in den Weiten des Otherlands zu erlangen. Sein Mann fürs Grobe ist Tuet, geboren als Johnny Vulgaru, der nicht nur Jongleurs Feinde aus dem Weg räumt, sondern im Real Life ein Massenmörder ist. Olga Pirovsky, die in längst versunkenen Zeiten im Zirkus aufwuchs, arbeitet in einer Show im Net als Schauspielerin. Als sie an schrecklichen Kopfschmerzen erkrankt, findet sie bei ihren Recherchen heraus, dass weltweit viele Kinder wie Rinis Bruder Steven während ihres Aufenthalts im Net im Real Life in ein Koma gefallen sind. Dies sind die groben Ausgangspunkte der komplexen Geschichte von Otherland. Die Protagonisten nehmen den Kampf gegen die Bruderschaft des Grals auf und müssen schnell feststellen, dass sie Otherland nicht mehr verlassen können, also in virtuellen Welten gefangen sind. All dies mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, aber Ted Williams schafft es mit einfachen Worten, ein vielschichtiges Puzzle zusammenzusetzen. Dabei bedient er sich vieler Verweise auf Literatur, Filmgeschichte und Musik. Er erschafft äußerst bildhafte Welten, die gleich einem Film ablaufen. Die unterschiedlichen Protagonisten finden sich, teils zusammen, teils allein, in so unterschiedlichen Welten wie Homers Ilias, Der Zauberer von Oz, Alice im Wunderland, Krieg der Welten, Es gibt Anspielungen auf Stanley Kubricks Filme, englische Märchen, ägyptische Mythologie, den Parsifal-Mythos oder Kinderreime. Dabei verändern sich die Sims, die virtuellen Körper der Protagonisten, und es ist einer der großen Rätsel, wie man gezielt zwischen diesen Welten reisen kann. Diese bekannten Sujets werden immer verfremdet. Sie können einen anderen Verlauf als im kulturellen Gedächtnis verankert genommen haben oder weisen Störungen auf, manchmal zerfallen sie. Dabei verliert sich Ted Williams nie in der komplexen Geschichte, sondern schafft es beeindruckend über die gesamte Länge hinweg, Fäden wieder zusammenzuführen und noch zu überraschen, auch wenn man manchmal ahnt, welche Lösungen die vielen Rätsel haben könnten. In der Zwischenzeit sind viele der Visionen Ted Williams Realität geworden. Dies betrifft zum einen die virtuellen Räume, in denen sich die Möglichkeiten von Rollenspielen immer mehr an seine Beschreibungen angepasst haben, zum anderen aber auch gesellschaftliche Erscheinungen. Den einzelnen Kapiteln sind jeweils kaleidoskopartige Nachrichten vorangestellt, die über fiktive, kulturelle, politische oder gesellschaftliche Ereignisse berichten. Diese Vorworte stehen mit der Handlung von Avaland nicht im direkten Zusammenhang, zeigen aber schlaglichtartig verschiedene Facetten der Kultur, wie sie sich Ted Williams für die Mitte des 21. Jahrhunderts vorstellt. Oft erscheinen diese Nachrichten absurd, manchmal jedoch erschreckend real, wie er selbst retrospektiv in einem Interview erwähnt. Zitat: Die Medien werden immer weniger etwas, was wir sehen oder hören, sondern die Umgebung, in der wir leben, und der es immer schwerer fällt, zwischen realen Nachrichten und Werbung zu unterscheiden oder sich gar nur um diese Unterscheidungen zu kümmern. Zitat Ende. Stilistisch wurde Ted Williams oft mit Tolkien verglichen, den er zwar selbst als Einfluss angibt. Dies erscheint mir jedoch nur auf der Ebene der großen Saga angemessen. Im Gegensatz zu Tolkien finden wir bei Williams weder dessen sexistischen Verzicht auf weibliche Hauptpersonen und Interpretationsspielraum für Rassismus, den Tolkien-Liebhaber nicht sehen wollen, die aber in den tolkienschen Kernerzählungssträngen Trautesheim versus Barbaren und das Oböse tief verwurzelt sind. Zwar gibt es auch bei Ted Williams zuerst die vermeintlichen Gegenpole, reiche Imperieninhaber, die sich nach der realen auch die virtuelle Welt unter den Nagel reißen wollen, versus die gegen diese scheinbar unbesiegbare Übermacht kämpfenden Nobodies, aber diese Grenzen verschwimmen zusehends. Zum anderen repräsentiert Williams mit den Hauptpersonen des Buches ausgewogene Geschlechteranteile. Gibt es heute noch viele Computer- und Rollenspiele, die sexistische Sichtweisen bedienen oder Frauencharaktere häufig genug gar nicht erst zur Auswahl stellen, finden wir in Otherland auf Seiten der reichen Bösen eine Frau, was ungefähr den realen Verhältnissen zumindest in deutschen Vorstandsetagen entspricht. Bei den Protagonisten, die auf der Suche nach einer Lösung für die ins Koma gefallenen Kinder sind und sich ihren Weg durch die virtuellen Welten des Otherland kämpfen, ist das Geschlechterverhältnis ausgewogen und repräsentiert. Auch hier ist Williams visionärer Realist, unterschiedlichste Charaktere mit unterschiedlichsten Backgrounds. So spielen Herkunft, materielle Verhältnisse und auch das Alter, Stichwort Digital Natives, natürlich für die Ausrüstung und den Zugang zu virtuellen Welten eine große Rolle. Trotzdem stellen sie eine Möglichkeit dar, über diese Grenzen hinweg Verbündete zu treffen und Kräfte zu vereinen. Selbst die Möglichkeit der Geschlechtswahl und Änderung im Netz wird durch Ted Williams in der Figur Sam Fredericks thematisiert, die in ihrer realen Welt als Mädchen gesehen wird, im Netz aber als junger Mann erscheint. Eher als der Verweis auf Tolkien scheint hier also der auf Ray Bradbury und Philip K. Dick angemessen, die zwar ebenfalls Motive der Science-Fiction verwandten, diese aber als Mittel für fantastische Erzählweisen nutzten, um mit Parabeln doch immer wieder auf die gegenwärtige Gesellschaft zu verweisen. Otherland, die Tetralogie aus den Bänden City of Golden Shadow, River of Blue Fire, Mountain of Black Claws und Sea of Silverlight ist ein Schmöker, wie ich ihn mir gewünscht habe. Plastisch erzählte Abenteuer voller Fantasie, die intelligent von Gegenwart und Zukunft erzählen und den Schrecken der Welt nicht verschweigen.
Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. Open up a world and let me in. Then there'll be a new life to begin. I've been waiting for that moment to arrive. All at once the wrongs of the world will be but right. How nice.
Im Schlamm fing es an, wie so vieles. Welt wäre Frühstückszeit gewesen. Aber in der Hölle wurde offenbar kein Frühstück serviert. Bis auf die kurze Zeit des panischen Rückzugs über ein Stück schlammiger Erde, das wüst und verkratert war wie der Mond, hatte der gefreite Paul Jones diesen ganzen 24. Tag des Monats März 1918 genauso zugebracht wie die drei Tage davor und wie den Großteil der letzten paar Monate, zitternd zusammengekauert im kalten, stinkenden Schleim eines Schützengrabens, irgendwo zwischen Ypern und Saint-Quentin, betäubt vom schädelerschütternden Donner der schweren deutschen Geschütze, blindlings zu irgendetwas betend, woran er längst nicht mehr glaubte. Finch und Mallet und den Rest der Einheit hatte er im Chaos des Rückzugs irgendwo verloren. Paul Jones war in der Hölle, aber es war eine ganz besondere Hölle und nicht alle darin waren schon tot. Pauls unsichtbarer Kamerad hatte nach seinem Feldwebel, nach seiner Mutter und nach Gott geschrien. Und als keiner von ihnen kam, hatte er einfach so weitergeschrien. Paul hasste ihn.
Hast du mal Feuer?
Paul drehte sich um. Helle, biergelbe Augen starrten aus einer Schlammmaske heraus.
Hast du mal Feuer?
Die Erscheinung, auf Händen und Knien kauernd, hatte einen Feldmantel an, der so zerschlissen war, dass er aus Spinnweben zu bestehen schien.
Streichholz.
Die Gestalt hob eine Hand hoch, nicht minder schlammig als das Gesicht, und hielt ihm ein schlankes weißes Röllchen vor die Nase, so strahlend sauber, als wäre es eben vom Mond gefallen.
Feuer.
Der Mann im abgerissenen Feldmantel zerpflückte die Zigarette behutsam in zwei Teile und gab einen davon Paul.
So jedes Gefühl.
Gefühl,
dass es ein Irrtum ist.
Der Fremde deutete mit einer Kopfbewegung auf die Schützengräben, die deutschen Kanonen, die ganze Westfront. Dann wälzte er sich herum und kroch durch den Graben davon.
Überleg dir mal, wie du da rauskommst. Wie du wirklich rauskommst.
Paul hob die Hand zum Abschiedsgruß, obwohl der Mann ihn gar nicht sehen konnte. Der verwundete Soldat oben brüllte schon wieder, wortlose, grunzende Schreie, die sich anhörten, als ob etwas Unmenschliches in den Geburtswehen läge. Wo war das her? Aus einem Gedicht? Der Bibel? Er riss sein Halfter auf und zog seine Weble, führte sie vor sein Auge. In dem schwindenden Licht wirkte das Loch im Lauf brunnentief. Eine Leere, in die er hineinfallen konnte, um nie wieder herauszukommen. Eine stille, dunkle, ruhespendende Leere.
Orlando hätte nichts dagegen gehabt, noch ein bisschen zu schlafen. Aber jedes Stück Otherland schien seine eigenen Zeitzyklen zu haben.
Du hast ein großes Messer, gut. Aber du kein Messer. Das ist schlecht.
Der Schatten unter dem Tisch war tief und finster. Und sie erkannten den Indianer nur am Schimmern seiner Augen und Zähne.
Aber ein Kanu hier. Wir fahren auf Fluss.
Fluss?
Eine geschwungene Wasserlinie erstreckte sich vor ihnen. Eigenartig fest eingefasst, wo es doch logischerweise eine flach verlaufende Pfütze hätte sein müssen.
Wieso ist hier ein Fluss?
Starke Marke kam unter dem Tisch hervor, drehte ein Birkenrindenkanu um, nahm es über den Kopf und trug es dann vor Orlando und Fredericks her zu dem schimmernden Wasserlauf.
Wieso Fluss? Becken fließen über!
Starke Marke half ihnen ins Kanu, zauberte ein Paddel herbei und schob das Boot auf den Fluss hinaus.
Und wen verfolgen wir? Böse Männer. Leise reden. Wachen auf.
Wieso machen wir das mit?
Weil er uns geholfen hat. Jemand hat seinen Jungen entführt.
Das ist doch Blödsinn, Orlando. Sind bloß Krebs.
Vor ihnen schaukelte etwas auf den Wellen.
Was ist das?
Es war eine Art Schildkröte. Aber sie war nackt und stand in ihrem eigenen aufgeklappten Panzer. Um die Absurdität noch zu steigern, blies sie gegen die hochstehende Panzerhälfte, wie um sich damit vorwärts zu treiben.
Das ist total Schissin. Es ist eine Schildkröte.
Ja, stimmt nicht ganz.
Die dürre Gestalt holte von irgendwoher eine Brille und setzte sie wackelig auf das Ende ihrer schnabelartigen Nase.
Ich bin eine Landschildkröte. Wenn ich eine gewöhnliche See- oder Flussschildkröte wäre, könnte ich doch schwimmen, oder? Das nicht gehen.
Mit ihrer Würde war es ziemlich traurig bestellt. Sie hatte nichts am Leib als ihre schlaff herabhängende Haut. Mit ihrem wackelnden Kopf auf dem runzligen Hals machte sie den Eindruck einer alten Jungfer im Nachthemd.
Wohin wollen? Zurück ans Ufer. Steigen ein, wir dich bringen. Sehr freundlich.
Die Landschildkröte kraxelte aus dem samtigen Innern ihres Panzers in das Kanu, beugte sich über die Seitenwand und zog den schwimmenden Rückenschild nach. Der Häuptling steuerte das Ufer am Fuß des Küchenschranks an. Die Landschildkröte stieg mit einem Bein in ihren Panzer, als sie bemerkte, dass Orlando und Fredericks ihr zusahen.
Es wäre ein wenig höflicher, wenn ihr euch umdrehen würdet, solange ich mich anziehe. Sollte der Platz dazu nicht ausreichen, könntet ihr wenigstens die Augen abwenden.
Als sie sich dem Flussufer näherten, sahen sie etwas an Land funkeln und hörten leise, aber lebhafte Musik. Eine große Kuppel erhob sich dicht am Rand des Wassers über den Fußboden. Durch hunderte von kleinen Löchern strömte Licht heraus. Und eine bunte Vielfalt seltsamer Silhouetten ging durch ein größeres Loch an der Seite ein und aus.
Scanbluff. Gemüse.
Alle möglichen Gemüse schwankten durch den Haupteingang der Kuppel, über dem in großen Leuchtbuchstaben zur wilden Siebschaft zu lesen war. Das Disco-Sieb war bis zum Platzen voll von Lauchstängeln und Fenchelknollen in durchsichtigen Fransenkleidchen, Zucchini in schulterbetonten Jacketts und Röhrenhosen und anderen fröhlichen Vertretern eines guten Dutzends flott gekleideter Gemüsesorten.
Ein gammeliger Haufen, ich muss schon sagen.
Flatfeed Dokumentation.
Otherland.
Das ultimative Netzwerk? Was für eine Welt würden sich die reichsten Leute auf Erden bauen? Einer Ankündigung zufolge bereitet BBN einen Dokumentarbericht über das Projekt Otherland vor. Eine Simulationswelt, über die unter Virtualitätstechnikern viel gemunkelt wird. Gibt es sie wirklich? Viele sagen, sie sei nicht realer als Avalon oder Shangri-La. Aber andere behaupten, selbst wenn sie abgeschaltet worden sei, habe sie irgendwann einmal existiert und sei das größte Werk ihrer Art gewesen.
Schauen wir 3 Jahre zurück und hören, was Herrn Falschgolds Meinung zum soeben rezensierten Otherland von Ted Williams war. Einen Roman von stattlicher Dimension besprechen wir heute in der Rubrik Fantasy. Er heißt Otherland und wurde geschrieben von Ted Williams. Wenn man mich ärgern möchte, schenke man mir einen Band Kurzgeschichten. Ich mag da einer Minderheit angehören, aber ich empfinde es als Zumutung, wenn es mir ein Autor nach ein paar Seiten überlässt, mir den Fortgang der Geschichte selber auszudenken. Kurzgeschichten sind was für faule Schriftsteller oder welche, die noch üben müssen. Ted Williams muss das nicht. Sein Fantasy-Epos Otherland bringt es auf 3.000-4.000 Seiten in 4 Büchern und das nicht mit lose zusammenhängenden Geschichten in einem gemeinsamen Universum à la Scheibenwelt oder Harry Potter. Nein, eine Story von Anfang bis Ende auf diese Länge konzipiert und blendend ausgefüllt. Das nenne ich Stehvermögen. Naheliegend wäre der Gedanke, dass dieses auch vom Leser erwartet wird und für Liebhaber von Bukowski langen Geschichtchen mag das durchaus gelten, doch für jeden, der ein Buch, das dicker als seinen Daumen ist, nicht ängstlich ins Regal zurückstellt, ist Otherland ein kurzweiliges Abenteuer. Der Grund hierfür liegt in mehreren Tugenden, die Ted Williams in den 4 Bänden vereint. Erstens, der Otherland zugrunde liegende Gedanke ist ein Geniestreich und lautet wie folgt. Alte, reiche Männer bauen sich im Geheimen ein gigantisches Computernetzwerk, in das sie nach Fertigstellung ihre Software, sprich den Inhalt ihres Hirns, überspielen, um fortan ewig zu leben. Und da Geld keine Rolle spielt, macht der exklusive Club keine halben Sachen. Jeder der Mitglieder lässt sich innerhalb des Netzwerkes seine eigenen kleinen Traumwelten bauen. Man ahnt das Potenzial und Ted Williams schöpft aus dem Vollen. Zentraler Hub des Otherland ist eine Welt, angesiedelt im mythischen Ägypten. Die Initiatoren des Projektes treffen sich als Götter des Pharaonenreiches an der Spitze, der Oberschurke logischerweise als Sonnengott Re. Und ein Schurke ist er, ein richtiges Schwein. Denn er hat nicht mehr lang, lebt seit Jahren nur noch in Nährlösung und entsprechend muss das Otherland fertig werden. So werden Kollateralschaden in Kauf genommen, etwa Kinder, die in Kontakt gekommen mit dem Netzwerk in eine Art vegetative Trance versinken. Denn in der Mitte des 21. Jahrhunderts, in der Otherland spielt, begibt man sich meist per Stecker im Kopf ins Netz und kommt dabei manchmal nicht heil wieder heraus. Dafür sorgen psychopathische Killer, denen sowohl im Netz wie im Real Life das Wort Skrupel nicht wirklich was sagt, und die gut bezahlt denen an den Kragen gehen, die der Gralsbruderschaft, wie sie sich nennt, zu nahe kommen und die Fertigstellung des Otherlands in Gefahr bringen. Womit wir bei der zweiten Tugend des Romans wären, den handelnden Personen. In einer gelungenen Gratwanderung zwischen notwendiger Verholzschnitzung und charakterlicher Tiefe sind ausnahmslos alle handelnden Personen sowohl glaubhaft und interessant als auch erinnerlich und wiedererkennbar. Und das müssen sie sein, denn die Welten, in denen sie wandeln, verwandeln natürlich auch die Gäste derselben. Und was für Welten das sind. Vom alten Ägypten gelangen wir in die Eiszeit, in Regenwälder und das London des Industriezeitalters, in Cartoon-Welten durchwandern wir das Eisfach eines Kühlschranks oder suchen Informationen in einer Bibliothekswelt in Form eines kilometergroßen alten Hauses. Da bei einer solchen Vielfalt der Orte dem Leser normalerweise einiges an Vorstellungsvermögen abverlangt wird, bedient sich Ted Williams eines kongenialen Tricks. Er gestaltet viele der Welten nach dem Vorbild klassischer Romane. Das alte London etwa entstammt Orson Welles' Krieg der Welten und eine äußerlich idyllische Dorflandschaft dem Zauberer von Oz. Selbst wer diese Bücher nicht gelesen hat, weiß doch in etwa, worum es geht und hat damit eine recht konkrete Vorstellung vom Aussehen der Schauplätze. Die Vielfalt der Handlungsorte hat im Übrigen einen leicht irritierenden Nebeneffekt. Noch heute, Jahre nach dem Lesen von Otherland, sehe ich Filme, lese Bücher oder spiele Videogames und vermeine, Orte aus Otherland wiederzuerkennen. So stark sind die Bilder, die der Roman im Kopf erzeugt. Die dritte Tugend von Otherland ist die erstaunlich stringente, nie wirklich ausufernde Handlung. Diese erzeugt zwar eine gewisse Ausrechenbarkeit, man hat recht früh eine Ahnung, worauf das alles hinausläuft, aber dafür ist man dankbar. Denn so kann man sich genießend auf den Film im Kopf konzentrieren, kann mit den Protagonisten fiebern und die Bösewichte verfluchen. Zudem hilft es, den Roman ohne Probleme über längere Zeit als Zweitbuch zu lesen. Ich habe mir alles in allem über ein Jahr Zeit gelassen, mich in Straßenbahn und Badewanne immer wieder für ein paar Stunden in andere Welten entführen zu lassen. Wer des Englischen mächtig ist, sollte Otherland im Original lesen. Die Sprache ist unverschnörkelt und damit sehr lesbar. Vom Hörbuch sollte man die Finger lassen, zumindest so lange man das Papierbuch noch nicht gelesen hat. Die notwendige Komprimierung der Handlung tut dem Stoff keinen Gefallen, man ist nur verwirrt und hat wahrscheinlich hinterher auch keine Lust mehr auf das Buch. Betreibt man die Sache andersherum, also hört man das Hörspiel nach dem Lesen des Buches, hat es einen gewissen Reiz, die Synapsen gejuckt zu bekommen und wie ein trockener Alkoholiker, der an einer Kneipe vorbeigeht und den Geruch einsaugt, fällt man zurück in die Träume von Atherland.
His first thought as he struggled towards the surface of yet another river was, I could get tired of this very quickly. His second, just after his head broke water, was, at least it's warmer here. Paul kicked, struggling to keep afloat, and found himself beneath a heavy grey sky. The distant riverbank was shrouded in fog, but only a few yards away, as if placed there by the scriptwriter of a children's adventure serial, bobbed an empty rowboat. He swam to it, fighting a current that, although gentle, was still almost too much for his exhausted muscles. When he reached the boat, he clung to its sides until he had caught his breath, then clambered in, nearly turning it over twice. Once safely aboard, he lay down in the inch of water at the bottom and dropped helplessly into sleep. Paul woke, moaning. His head hurt. Not surprising, really, when he considered that he had just made his way across a freezing ice age forest and fought off a hyena the size of a young shire horse. He examined his hands for signs of frostbite, but found none. More surprisingly, he found no sign of his ice age clothes either. He was dressed in modern clothing, although it was hard to tell quite how modern, since his dark pants, waistcoat and collarless white shirt were all still dripping wet. Paul dragged his aching body upright, and as he did so, put his hand on an oar. He lifted it and hunted for a second so that he could feel both of the empty oar locks, but there was only the one. He shrugged. It was better than no oar at all. The sun had cleared away a bit of the fog, but it was itself still only directionless light somewhere behind the haze. Paul could make out the faint outlines of buildings on either side now, and more importantly, the shadowy shape of a bridge spanning a river a short distance ahead of him. As he stared, his heart began to beat faster, but this time not from fear. It can't be. He squinted, then put his hands on the boat's prow and leaned as far forward as he dared. It is, but it can't be. He began to paddle with his single oar, awkwardly at first, then with more skill, so that after a few moments the boat stopped swinging from side to side. Oh, my sweet God! Paul almost could not bear to look at the shape, afraid that it would ripple and change before his eyes, become something else. But it really is! It's Westminster Bridge! I'm home! But where was the river traffic? Even on Remembrance Sunday, or something equally important, there would be commercial boats on the river, wouldn't there? He looked ahead to the distant but growing shape of Westminster Bridge, unmistakable despite the shroud of mist, and an even more frightening thought suddenly came to him. Where was the Hungerford Bridge? If this was the embankment coming up on the right, then the old railroad bridge should be right in front of him. He should be staring up at it right now. As Paul stared, his mind a dark whirlpool in which no thought would remain stationary for more than an instant, the first large wave lifted the rowboat up, then set it down again. It was only the second and the third and fourth waves came, each greater than the one before, that Paul finally tore his eyes from the pathetic northern stub of the bridge and looked down the river. Something had just passed under Westminster Bridge, something as big as a building. But which nevertheless moved, and which was even now stretching back up to its full height, on a level with the upper stanchions of the bridge itself. Paul could make no sense of the immense vision. It was like something absurd piece of modernistic furniture, like a mobile version of the Lloyd's building. As it splashed closer, moving eastward along the Thames, he could see that it had three titanic legs which held up a vast complexity of struts and platforms. Above them curved a broad metal hood. As he stared, dumbfounded, the thing stopped its progress for a moment and stood in the middle of the Thames, like some horrible parody of a Surat bather. With a hiss of hydraulics that Paul could hear clearly even at this distance, the mechanical thing lowered itself a little, almost crouching. Then the great hood swiveled from side to side as though it were a head, and the immense construct was looking for something. Steel cables which hung from the structures above the legs bunched and then dangled again, making white caps on the river's surface. Moments later, the thing rose back to full height and began stilting up the river once more, hissing and whirring as it moved toward him. Its passage, each stride eating dozens of meters, was astoundingly swift. While Paul was still locked in a kind of paralysis, his joy turned to nightmare in mere seconds. The thing sloshed past him, going upstream. The waves of its passage bounced the little boat roughly, thumping it so hard against the river wall that Paul had the breath smashed out of him. But the great mechanical thing paid no more attention to Paul and his craft as it passed than he himself would have given to a wood chip floating in a puddle.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Die nächste Sendung Studio B gibt's am Donnerstag, den 9. Februar 2012 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 in Dresden und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.